Ja, vielen Dank. Coole Leute, kreative Leute, die wir hier in der CGM haben, sowohl was Texte als auch was die filmische Unterlegung betrifft. Und dieser Poetry Slam ist entstanden angesichts unserer Predigtreihe. Und ich habe mir so überlegt, würde Abraham alles unterschreiben, was hier eben gesagt worden ist? Ganz viel von dem sicher, weil es darum geht, Berufung zu leben. Und darum beschäftigen wir uns mit diesem Mann. Und der eine oder andere, der mit der Bibel vielleicht nicht so vertraut ist, der sagt, ja, warum eigentlich Abraham? Ist der denn wichtig? Ich will drei kurze Spots darauf sagen, ist Abraham wichtig? Wer heute nach Israel fährt und die heiligen Stätten der Juden besuchen will, der wird als allererstes Top-Priorität nach Jerusalem fahren. Jerusalem, das ist der Ort, wo man die Klagemauer, die vielleicht wichtigste religiöse Stätte des Judentums besucht. Die Klagemauer ist ein Teil des früheren Tempels, der letzte sozusagen noch stehende Teil des früheren Tempels. Und da kann man ja sehen, wie Juden beten und so weiter. Also das ist ganz besonders wichtig. Und wenn man dann einen Juden fragen würde, wo ist denn sozusagen der zweitwichtigste Ort von der Heiligkeit her, den ich besuchen könnte, dann würden wahrscheinlich ganz viele sagen, fahr mal nach Hebron. Hebron ist in dem sogenannten Westjordanland heute. Und da steht eigentlich, oder da ist das zweitwichtigste jüdische Heiligtum, nämlich die sogenannte Machpela-Höhle. Das ist die Höhle der Patriarchen oder das Grab der Patriarchen, in der sich die letzten Ruhestätte befinden von Abraham, Isaak und Jakob und von deren Frauen Sarah, Rebekka und Lea. Und dieses Grab der Patriarchen ist ein heiliger Ort, ein ganz besonders heiliger Ort für Juden, übrigens auch für Christen, auch für Muslime ist es ein wichtiger Ort. Und in 1. Mose 23 berichtet die Bibel, wie Abraham ein Feld und die Höhle Machpela als Grabstätte für seine verstorbene Frau Sarah von Ephron, den Hethiter, für 400 Silberschekel kaufte. Und Hebron ist sozusagen aus der Geschichte des jüdischen Volkes als Heimat für Abraham nicht mehr wegzudenken. Wenn wir nach der Bedeutung Abrahams fragen, dann müssten wir natürlich noch ein bisschen weiter in die Bibel schauen. Das machen wir mal als zweites. Abraham ist absolut zentral. Frag einen Juden nach dem Stammvater seines Volkes, dann wird er ganz klar sagen, Abraham ist der Stammvater des Volkes. Der Name Abraham, übrigens heißt er am Anfang Abram, und wird dann zu Abraham. Das lasse ich jetzt mal außen vor, warum das so ist. Der Name Abraham ist fast 200 Mal in der Bibel erwähnt. Und das ist viel, viel häufiger, als es in der reinen Abraham-Geschichte im Buch Genesis, im Buch 1. Mose der Fall ist. Es beginnt mit Genesis 11, aber dann fast bis zum Ende der Bibel, bis in den Hebräerbrief, wird der Name und die Person Abrahams immer wieder erwähnt. Gerade auch in den Briefen des Neuen Testamentes, da Römer 4, wenn man das liest, von Paulus. Abraham ist ein Beispiel des Glaubens. Galater 3 ebenfalls von Paulus. Und dann Hebräer 11, wo Abraham sozusagen sein Markenzeichen aufgedrückt bekommt. Er ist ein Mann des Glaubens und des Vertrauens. Und dann gibt es drittens noch eine sehr bemerkenswerte Sache, die von Abraham gesagt wird und die macht ihn speziell. Das wird so von keinem anderen Menschen in der Bibel gesagt. Nämlich der Schreiber des Jakobusbriefes, der sagt am Ende, Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar ein Freund Gottes genannt. Er wurde ein Freund Gottes genannt. Und das ist schon speziell. Das ist nicht bei vielen Menschen in der Bibel so. Eigentlich in dieser Form ist es nur bei Abraham so. Das heißt, dieser Mann des Alten Testaments, der Stammvater des Volkes Israel, hatte irgendwie eine ganz besondere Gottesbeziehung, die Menschen, die sozusagen später über ihn nachdachten, sagten, er ist ein Freund Gottes gewesen. Das fand ich schon eine interessante Bemerkung, die sich lohnt, mit diesem Mann zu beschäftigen. Wir lesen jetzt aus dem 1. Mose 12, die ersten vier Verse. Ist ein bisschen, klein wenig ein Sehtest für euch, aber ich wollte gerne das Farsi und Arabisch auch noch auf die Seite kriegen. Also wer es nicht lesen kann, macht mal einen Termin mit dem Augenarzt. Dann befahl der Herr Abram: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abram machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte, und Lot, ein Neffe Abrahams, ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Also, liebe Freunde von 55 plus, dagegen sind wir noch alles junge Hüpfer. Für Abraham ging es so richtig los, als er im besten Seniorenalter war. Und wir schauen uns das jetzt nochmal an. Dann befahl der Herr dem Abraham: Verlass deine Heimat. So, jetzt kannst du mal auf die nächste Folie gehen. Ur in Chaldea, das war der Ort, in dem er mit seiner Großfamilie ursprünglich beheimatet war. Und man kann in Genesis 11 nachlesen, dass er aus Ur in Chaldea, da lebte sein Vater noch, loszog und über Babylon hier am Euphrat entlang bis oben nach Haran zog. Das ist mal eine Strecke von schlapp 1300 Kilometern vielleicht im Wesentlichen. Also wie lange er dafür gebraucht hat, sagt die Bibel nicht, aber das war nicht mal eben kurz rüber gejettet, das hat Monate vermutlich gedauert. Haran liegt sozusagen im Süden der heutigen Türkei und dort ließ er sich nieder, sagt die Heilige Schrift. Und dann kommt diese Aufforderung von Gott an Abraham zu sagen, nee, das ist aber nicht dein dauerhaftes Zuhause. Und dann zog er weiter, ohne zu wissen, wo es hinging. So, die Bibel lässt uns ein klein bisschen im Unklaren darüber, wie er denn die Info bekam, wohin er ziehen sollte. Aber er war ja ein Freund Gottes. Also irgendwie war er ganz besonders dicht dran und möglicherweise hat Gott ihm das in irgendeiner Form klar gemacht, dass er nun weiterziehen sollte. Abraham also ursprünglich ganz aus dem Süden, im Süden des heutigen Irak, Ur in Chaldea, dann in das zunächst ihm nördlich gelegene Haran, das war schon riesig und weit. Und dann heißt es im 1. Mose 11, 31, Terach, das war der Vater von Abraham, nahm seinen Sohn Abraham, seine Schwiegertochter Sarah und seinen Enkel Lot und sie verließen Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Als sie jedoch nach Haran kamen, ließen sie sich dort nieder und Terach, der Vater, starb in Haran. Und dann ging es Richtung Süden weiter. Ich fasse jetzt einfach mal so ein bisschen die Abraham-Geschichte geografisch im Zeitraffer zusammen. Er ging nach Sichem, das hat mit dem zukünftigen Namen Jerusalem auch ein bisschen zu tun, aber Sichem ist noch ein extra Ort. Und dort baute er dem Herrn ein Altar. Das wäre so ähnlich, als wenn wir sagen würden, und da baut mir eine Kirche hin, um Gott zu begegnen. Wissen wir als neutestamentliche Christen, dass das Gebäude vielleicht gar nicht so wichtig ist, aber für ihn war das Gegenwart Gottes sozusagen erleben. Er baute dem Herrn dort einen Altar und zieht dann einen Ort, der heißt Bethel oder Bethel, muss man eigentlich sagen, Haus Gottes. Östlich von Bethel war denn das im Alten Testament oft gelegene Ort Ai. Und er zieht weiter ins Südland, weil er wegen einer Hungersnot nach Ägypten musste. Und da hat er auch ein paar nicht so schöne Auftritte gehabt, aber das werden wir im Laufe der Predigtserie vielleicht noch feststellen. Kehrt dann wieder zurück ins heutige Israel, in den Negev, ins Negev-Gebiet und wieder nach Bethel. Und in Mamre, so heißt der Ort, der bei Hebron ist, baut er dem Herrn wieder ein Altar. 1. Mose 13, Vers 18. Und er begegnet sozusagen dort Gott. Das ist der Platz, an dem er zu Hause war. So, was fassen wir das bisher jetzt zusammen? Der Abraham ist 75. Er lebt eigentlich ganz gut. Die Bibel sagt, dass er eigentlich vergleichsweise reich war, hatte große Herden von Ziegen und Schafen und ich weiß nicht was alles. Und er hatte aber ein Problem. Und das war in der damaligen antiken Zeit der Super-GAU. Er hatte keine Kinder. Kein Sohn, muss man vielleicht noch besser sagen, in dem Verständnis der damaligen, aber auch keine Tochter. der damaligen Zeit. Er hatte keine Kinder, weil er und seine Frau Sarah keine Kinder bekommen konnten. Das hatten sie vermutlich oft probiert und das können ja Menschen nachvollziehen, die in so einer Situation ist. Man wünscht sich das so sehr, aber es geht halt nicht. Es klappt irgendwie nicht. Und das war bei den beiden so. Und dann sagt Gott, befahl dem Herrn, der Herr dem Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich sage, bitte, ich soll meine Großfamilie verlassen? Die Menschen, zu denen ich gehöre, er war ja nach Haran mit einigen gezogen und das war sicher schon fremd für ihn gewesen und die Menschen, die dort mit ihm gewesen waren, die ihm vertraut waren, die soll ich jetzt alle verlassen? Denn man lebte ja in dieser antiken Zeit als Großfamilie auf einem Haufen. Da war nicht der eine in Kairo und der nächste in Bagdad und der dritte in Tripolis oder so, sondern die waren alle beieinander. Als Yassir Erik, einer aus dem Sudan, hier mal gepredigt hat, das wissen vielleicht noch einige, er sagte, meine Großfamilie musste ich verlassen, als ich sozusagen vom islamischen zum christlichen Glauben konvertiert bin. Und dann denkt jeder von uns Großfamilie nahe, hat noch einen Onkel und zwei Tanten und vielleicht Yassir sagte damals, das sind so um die 3000 Menschen, seine Großfamilie. Wie viel das bei Abraham waren, weiß ich nicht. Er hatte ja gar keine Kinder, möglicherweise nicht so viele. Aber das war sein ganzes soziales Gefüge, in dem er zu Hause war. Die musste er verlassen. Verlass die Heimat. Und dann kommt der nächste Satz, und von dir wird ein großes Volk abstammen. Und wieder möchte man sagen, bitte, ein großes Volk. Abraham war 75, die gesamte Abraham-Geschichte macht klar, Sarah war 10 Jahre jünger, war 65 und sie hatten keine Kinder. Da ist der Zug abgefahren. Mit 75, da schlägt man sich vielleicht mit Erektionsstörungen rum, aber denkt nicht über Nachkommen nach. Das war damals vermutlich auch nicht anders als heute, weiß ich nicht so genau. Aber Gott ist noch nicht fertig. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Und wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Also voluminöser geht es eigentlich nicht. Abraham wird sozusagen in den Fokus gestellt, in den Fokus Gottes und wird ihm gesagt, du wirst ein Gesegneter sein, du wirst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segnen machen und wer dich segnet, den will ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Also Abraham wird in einer Weise in den Fokus gestellt, der schier undenkbar ist. Und was macht Abraham? Man könnte ja sich vorstellen, dass er sagt, ich bin schon von Ur nach Haran gezogen und das war schon mühevoll genug. Und ich habe beim besten Willen keinen Bock, das ganze Ding nochmal anzufangen. Bin doch schon gehorsam gewesen. Aber Gott sagt ihm, es geht weiter. Abraham ist schlicht gehorsam auf das, was Gott ihm sagt. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte und Lot, sein Neffe, ging mit ihm mit. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ, Richtung des heutigen Israel. Und im Neuen Testament sind Leute so fasziniert über diesen Abraham, über seine Geschichte, über seinen Glaubensmut, über sein Vertrauen, über sein Freund Gottes sein, dass zum Beispiel Hebräer 11, Vers 8 sagt, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Er ging und wusste nicht, wohin es geht. Das wusste man nur im Nachhinein. Aber zunächst mal überhaupt nicht. Und die weiteren lobenden Erwähnungen von Abraham im Neuen Testament, die kann man eigentlich nur verstehen, wenn man sich klar macht, was dieser Mann auf sich nahm. Er war 75, als er die Verheißung von Nachkommen bekam. Er war 100, das kann man weiter hinten in der Abrahamsgeschichte 1. Mose 21 nachlesen, als es sich erfüllte, als sie dann den Sohn, den Isaak, bekam. Und Sarah war 90, war ja wie gesagt 10 Jahre jünger. Und wenn Sarah Wikipedia gehabt hätte, dann hätte sie gewusst, dass die Menopause, die natürliche Menopause der durchschnittlichen deutschen Frau mit 51 beginnt. Das kann man nämlich dort nachlesen, also nicht mit 90. Ne? 25 Jahre zwischen der Verheißung und der Erfüllung und dann noch so einer absolut verrückten Verheißung. Sarah lacht sich ja einmal halb schlapp, als dann nochmal jemand kommt und diese Verheißung bestätigt. Gott sozusagen in Form von fast Engelwesen, also Leute, die da kommen und dann irgendwie so ganz besonders Gesandte Gottes waren. Und sie zieht sich ins Zelt zurück und lacht und sagt, was ist das für ein Blödsinn, was mir da erzählt wird? In meinem Alter kriege ich keine Kinder mehr. Und ich glaube, hier liegen die Gründe, weil Abraham an der Verheißung festhielt, obwohl er so lange darauf warten musste. Und die Bibel gibt eigentlich keine Antwort auf das, warum musste er so lange darauf warten. Da ist hier liegen die Gründe, warum er im Neuen Testament als ein ganz Besonderer erwähnt wird. Galater 3, 6. Denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Oder Römer 4, 20. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Und plötzlich sind wir alle, die wir heute hier sitzen, mit im Boot. Römer 4, 11. Damit ist Abraham der geistliche Vater aller derer, die glauben. Und damit ist er eben nicht nur eine Gestalt der Urgeschichte, sondern ist irgendwie jemand, der, ja, wo die Bibel sagt, wir haben sozusagen eine Art geistliche Verbindung zu ihm, als einem geistlichen Vorvater des Glaubens an Gott, des unerschütterlichen Vertrauens. Aber was war der erste Schritt dieser faszinierenden Glaubensgeschichte? Ganz einfach, Gott ruft ihn und er gehorcht. Gott sagt, geh aus von deinem Land, von deiner Verwandtschaft. Und er tut es. Gott hatte eine Berufung auf sein Leben gelegt und weil er die entdeckte, sich von Gott in diese Berufung hineinrufen ließ, deswegen staunt das Neue Testament über diesen Supertypen, über diesen geistlichen Vater, über diesen Urtypus des Glaubens Abraham, weil er die Berufung Gottes erhielt und darin lebte. Wird man sich fragen können, ob er, ich sagte ja am Anfang, hätte er alles unterschrieben, was in diesem Poetry Slam war? Hat er vielleicht auch Wünsche gehabt, dass noch mehr von diesem und mehr von jenem in seinem Leben da sein musste? Ich kann mir schon gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er schon mal gezweifelt hat in diesen 25 Jahren, ob das alles so ganz richtig war, was er von Gott gehört hat. Aber im Letzten vertraute er. Er blieb dabei. Nun kann man sagen, ist Berufung Gottes immer so spektakulär wie bei Abraham? Also die drei hier haben das ja im Grunde schon eine Art Antwort gegeben, ne? Wo Berufung so im normalen Leben, möchte ich mal sagen, stattfindet. Aber man kann trotzdem ja mal drüber nachdenken. Geht es nicht auch ein bisschen dramatischer? Bei Abraham war es sehr dramatisch. Wir sind ja eher Durchschnittsmenschen. Leute, die ihrem Job nachgehen, Leute, die in ihrem Kontext irgendwie leben. Manche von uns sind in Mülheim geboren, in Mülheim groß geworden, in Mülheim alt geworden. Das trifft nicht für jeden zu, aber in der Regel sind wir ja doch irgendwie sehr, sehr bodenständige Leute und dann sind vielleicht manche Sehnsüchte, die in diesem Poetry Slam ausgedrückt waren, auch in unserem Leben. Ich wäre gern noch ein bisschen von dem und hätte gern noch ein bisschen von jenem. Und das ist gut so. Ich glaube, dass geistliche Sehnsüchte und Wünsche, das sind ja wie Gebete, die ich zu Gott hinschicke. Und wie kann ich Berufung leben? Wie kann ich als Mensch, der 2019 über diese Erde geht, in Mülheim an der Ruhr wohnt, wie kann ich denn Berufung leben? Oder ihr wohnt hier irgendwie im Umfeld. Ich glaube, es gibt ein paar Grundberufungen für das Leben eines Menschen und dann kommt nachher noch ein bisschen mehr. Aber erstmal die Grundberufung. Da könnte man ganz viel jetzt sagen. Ich will nur ein paar Beispiele sagen. Da guckt sich Jesus seine Jünger an in der Bergpredigt, predigt sie an und sagt dem, du bist Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So, das wird nicht irgendwie, ihr könntet es sein oder ihr solltet es sein oder so, sondern er spricht so eine Art Berufung für seine Jünger aus und sagt, ihr sollt Salz der Erde sein, ihr seid es, ihr seid Licht der Welt. Oder Paulus sagt zu den Ephesern, Kapitel 4, Vers 1, als ein Gefangener für den Herrn, also er war im Gefängnis, fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, dass eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Also damit beschreibt er sozusagen diese Grundberufung, die auf meinem Leben liegt, weil ich Christ bin. Ich bin von Gott berufen worden und nun soll ich ein Leben führen, was dieser Berufung würdig ist, schreibt Paulus. Oder noch um eine andere Paulus-Formulierung zu nehmen, ihr seid Botschafter an Christi Stadt, sagt er zu den Korinthern im zweiten Brief. Das heißt, wir sollen Leute sein, die Jesus repräsentieren in dieser Welt. Botschafter an Christi Stadt. Und das sind so diese Grundberufungen. Da wird nicht diskutiert, soll ich sein oder soll ich nicht sein. Paulus sagt, dadurch, dass du zu Christus gehörst, bist du es. Dadurch, dass du zu Jesus gehörst, sollst du ein Leben führen, was würdig dieser Berufung ist. Sollst du Jesus in dieser Welt repräsentieren. Und vielleicht gehört zu diesen Grundberufungen auch noch etwas Tick Spezielleres, das ich jetzt nicht weiter eingehen will, aber ich will es erwähnen, weil es so formuliert ist. Im 1. Korinther 7, wo Paulus über Ehe und Ehelosigkeit spricht, spricht er ebenfalls von Berufung. Der eine ist berufen zur Ehe, der andere ist berufen zur Ehelosigkeit. Da wird ja auch etwas Lebenslanges sozusagen angesprochen und auch da kann er diese Vokabel der Berufung verwenden. Aber neben diesen Grundberufungen gibt es, ich nenne es mal Spezialberufungen. Apostelgeschichte 13,2, als sie, die Gemeinde, aber Gottesdienst hielt und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also war die ganze Gemeinde versammelt und da ging es eben, das Evangelium jetzt in die damals bekannte Welt hineinzutragen. Und die Gemeinde betet und fastet und dann spricht Gott Berufungen auf das, oder legt Gott Berufung auf das Leben von Paulus, der damals erst noch Saulus hieß, und Barnabas. Also Spezialberufung, das sollst du tun. Wie das ganz genau alles lief, das sagt die Bibel nicht so ganz genau. Klar war aber, dass diese beiden diese Berufung leben sollen und dass dass diese Berufung auf ihr Leben gelegt wurde. Als ich so über diese Predigt nachdachte, habe ich über meine eigene Berufungsgeschichte noch mal ein bisschen nachgedacht. Da würde ich auch sagen, das war kein Zettel vom Himmel, der damals fiel, aber es war vor allen Dingen andere Menschen, die für mich in der Entscheidung, was ich denn tun würde, wichtig waren. Also als ich Abitur gemacht habe, da hatte ich an Theologie nicht gedacht, obwohl ich ja, wie ihr wisst, einen Zwillingsbruder habe, der dann sofort Theologie studiert hat. Aber das war nicht präsent für mich. Ich wollte was anderes machen, es ist aber egal. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal Zivildienst gemacht, was ich gar nicht hätte machen müssen. Es gab ja so ein Theologenprivileg, wenn man gleich studiert hat, dann konnte man sich das schenken, warum auch immer, war aber so. Und ich wollte eigentlich was anderes machen. Und dann kamen Leute und sagten, wir haben so den Eindruck, dass. Und dann wurde eben von verschiedenen Leuten kam der Impuls, denk doch mal über diesen Weg nach. Das ist unser Eindruck, dass du das tun solltest. Und es war schon irgendwie klar, aber es war jetzt irgendwie nicht so, dass ich irgendwie nachts geträumt habe oder keine Ahnung, irgendwie was besonders Dramatisches passiert ist. Aber Menschen waren rechts und links da, die sozusagen diese Berufung Gottes irgendwie ausgesprochen haben. Nicht in einer, jetzt sage ich mal, wortgewaltigen Weise, sondern einfach denk mal drüber nach, Gott könnte dies oder jenes von dir, könnte das in dein Leben hineingelegt haben. Und so ist es dann Step für Step zur Gewissheit geworden, dass dieser Weg für mich eben der von Gott vorgesehene war. Berufungen werden in der Bibel manchmal ausgesprochen gegen alle Logik. Also da wird ein König für Israel gesucht als Nachfolger von Saul, der sich irgendwie disqualifiziert hatte. Und dann wird ein Teenager zum König berufen, David. Und der es eigentlich hätte ja vielleicht wissen müssen, nämlich der Samuel, der war Prophet, der hatte sozusagen den heißen Draht nach oben, der konnte sich das auch nicht vorstellen. Der spürte nur die ganzen Brüder von David, die alle stattlich da einer nach dem anderen auf dem Laufsteg erschienen, die waren es alle nicht. Und der, den man gar nicht auf der Rechnung hatte, weil man sagt, der ist es sowieso nicht, der ist Teenager, der hütet die Schafe in der Zeit, wo die anderen sozusagen ihren Bewerbungslauf für das Königtum machen, der war es. Und jeder hat gesagt, was ist das denn für ein Unsinn? Aber das hatte Gott so gewollt. Gott wollte, dass dieser Teenager König wurde. Oder ein Mann wie Jeremia, der vielleicht einer der wichtigsten und größten Propheten, die wir haben, der kämpft sozusagen gegen seine Berufung, weil er sagt, ich bin viel zu jung und mit mir ist dies und mit mir ist das und war ein bisschen depressiv vielleicht veranlagt. Es gibt Texte, die nennen wir die Konfessionen Jeremias, wo Jeremia sehr ehrlich und offen über seine Probleme spricht und sozusagen den Tag seiner Geburt verflucht und sagt, besser wäre es gewesen, dass das alles gar nicht passiert wäre. Und diesen Mann, der so auch am Leben ein Stück kämpfte und manchmal vielleicht sogar scheiterte, den beruft Gott und sagt, du sollst es sein. Also Gott beruft manchmal Leute entgegen aller Logik oder aller Empfehlung vielleicht, könnte man sagen. Und umgekehrt, und das ist das andere Berufungsprinzip, beruft Gott Menschen, indem er Leute begabt. Da muss man Paulus lesen, um das gründlich zu verstehen. Da gibt Gott Gaben, Gaben seines Geistes, vielleicht auch natürliche Gaben, die er schon uns sozusagen in die Schöpfungswiege uns gegeben hat, damit wir sie sozusagen in diesen Organismus Leib Christi, ein Bild für die Gemeinde Jesu, hineinbringen. Also Berufung ist, oder Begabung ist gleichzeitig ein Stück Berufung. Da sind Leute besonders musikalisch begabt. Und es wäre widersinnig, wenn sie das nicht leben würden. Das ist ihre Berufung von Gott her, weil er ihnen das geschenkt hat und weil er es ihnen gegeben hat. Und so könnte man jetzt viele dieser Gaben durchgehen und sagen, weil Gott dich beschenkt hat mit Begabung, sollst du diese Berufung auch leben. Gott gibt Potenzial, lebe das. Und nur wenn du deine Berufung lebst, wirst du auch mit so etwas wie einer geistlichen Zufriedenheit oder geistlichen Ausgeglichenheit unterwegs sein. Wer die Berufung entdeckt und lebt, die Gott ihm gegeben hat, der wird ja in seinem Leben mit Dankbarkeit unterwegs sein können. Damit ist nicht gemeint, dass wir einfach uns zurücklehnen und sagen, sondern da gefiel mir dieser Poetry Slam gut, der deutlich macht, ich möchte eigentlich das, ich möchte barmherziger sein, möchte mehr weise sein, möchte alles. Also das gehört dazu, dass wir diesen Wunsch haben, dass Gott an uns weiter arbeitet. Aber dass wir in seiner Berufung unterwegs sind, ist ein tiefer Grund für Lebens- und geistliche Zufriedenheit. Und dass ich in der Berufung lebe, in die Gott für mich vorgesehen hat, heißt nicht, dass alles easy ist. Das war für Abraham auch nicht so. Das war auch für einen Mann wie Paulus nicht so. Es gab Situationen, wo die im tiefen Tal waren, obwohl sie ihre Berufung lebten. Und manchmal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir in unserem normalen Leben auch Berufung Gottes entdecken. Luther hat das seine Leute gelehrt. Er hat gesagt, eine Mutter, die Kinder erzieht zu Hause, das war damals vielleicht noch ein bisschen anders als heute. Ich meine, heute ist es oft auch noch so, aber da haben sich Rollen ja auch ein bisschen geändert. Die soll darin ihre Berufung entdecken und soll es sozusagen als Auftrag Gottes für sich entdecken und es als einen Gottesdienst im eigentlichen Sinne wahrnehmen. Und so könnte man alle Jobs durchgehen und sagen, entdecke sozusagen in deinem Leben, dass du es zum ja, dass du Gott damit dienst, auch was du alltäglich tust. Und wenn jemand dann zurückschauen kann am Ende seines Lebens, so wie Paulus, und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, dann ist das auch ein Stück eine Antwort auf, ich habe an meiner Berufung festgehalten, die Gott auf mein Leben gelegt hat. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich glaube, von Abraham her und vielen anderen Menschen der Bibel müsste man sagen, vertraue Gottes guten Plan für dein Leben. Wie so eine Art Urvertrauen. Vertraue Gottes guten Plan für dein Leben. Und Abraham konnte das. Der hatte auf der anderen Seite eine Art Entspannung, über die man nur staunen kann. Da steht er mit seinem Neffen Lot und sie gucken ins Jordantal und sehen da fruchtbare Ebenen, da ist ja Wasser und dann gucken sie weiter in die judäischen Berge und da ist nicht sehr viel von Fruchtbarkeit und das sind wüstenähnliche Gebiete, wo nicht viel wächst. Und die beiden sollen sozusagen entscheiden, wohin sie jetzt gehen wollen, weil die Knechte sich stritten, hatten sie entschieden, die werden sich ein bisschen trennen, damit es da nicht ständig Stress gibt. Und Abraham sagt ganz entspannt, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Sozusagen geh ruhig. Und Lot sucht sich, nicht anders zu erwarten, die schöne Ecke um den Jordan aus. Und sagt, da kann ich gut leben, da wächst was, da ist fruchtbare Erde. Und Abraham ist entspannt. Er weiß, Berufung Gottes liegt auf seinem Leben. Und dann wird Gott dafür sorgen, dass er seinen Weg gehen kann. Als ich so über diese ganze Frage nachdachte, habe ich mir noch eine Frage gestellt, die kam so im Laufe der Vorbereitung und die will ich euch auch noch mal stellen. Gibt es in Bezug auf Berufung Gottes sowas wie einen Plan A und ein Plan B? Also es ist eine Frage, die Bibel nicht so direkt stellt, aber wenn man darüber nachdenkt und sich fragt, lebe ich eigentlich in der Berufung, die Gott für mich vorgesehen hat, das wäre Plan A, oder ich lebe im Glauben an Gott, aber manches ist auch schwierig und mühsam und bababam und so weiter, und ist das dann so eine Art Plan B, mit dem ich aber irgendwie auch vor Gott klarkomme? Gibt es sowas? Und meine Antwort wäre, zu Plan A gehört ein paar Grundüberzeugungen, die ich im Gebet, als eine Grundherzenseinstellung vor Gott thematisieren sollte. Zu Plan A gehört, Jesus, ich gehöre zu dir. Ich will mit dir leben. Ich will deinen Willen tun und dem gehorsam sein, was du mir sagst. Leite du mich. Und wenn ich meine Komfortzone verlassen muss, ich folge dir. Das ist die Herzenseinstellung hinter Plan A. Und ich glaube nicht, dass man dann ängstlich immer jeden Schritt irgendwie abwägen muss, sondern wo ich sage, Jesus, ich will dir folgen, egal was ist, und ich will dein Wort gehorsam sein, dann wird er mich sozusagen in seinem Sinne führen. Das ist Plan A. Und Plan B, ich würde sagen, es gab eine Menge Menschen in der Bibel, die mit Plan B unterwegs waren. Jakob und Esau, ne, wer die Geschichte kennt, da ist nicht nur Plan A, sondern da gibt es auch Plan B. Und trotzdem versucht Gott auf den krummen Wegen dann irgendwie wieder etwas gerade zu machen. Die Propheten Gottes im Alten Testament waren Beauftragte Gottes, die sein Volk von Plan B wegrufen sollten und sagen, es gibt Plan A, bitte vertrau nicht auf Ross und Reiter und auf was nicht alles, sondern vertrau auf den lebendigen Gott, sagen sie dem König zum Beispiel. Die Propheten waren Leute, die sahen, dass Menschen oft im Plan B unterwegs sind, so mit ihren Möglichkeiten irgendwie versuchen, das alles zu machen, und die rufen zu Plan A zurück. Die Jünger waren in Plan B unterwegs, als sie mit Jesus unterwegs waren. Sie waren ihm zwar gefolgt, aber dann untereinander unterhielten sich, wer ist denn der Größte, wer ist der Wichtigste, wer ist der Bedeutsamste von uns? Und Jesus erkannte, worüber sie in ihrem Herzen, was ihnen wirklich wichtig war. Das war Plan B, das war nicht im Sinne Gottes. Sie waren ihm zwar gefolgt, aber da war noch so viel Plan B in ihrem Herzen. Und von daher glaube ich, dieser, ich will ja mehr von dir erkennen, ich will deinen Weg gehen, ich will weiser werden, ich will barmherziger werden, nicht weil ich das kann, sondern weil durch den Heiligen Geist vielleicht Dinge in meinem Leben angestoßen werden, die deutlich machen, da ist noch viel Plan B in deinem Herzen, aber lass dich auf Plan A ein. Vertrau Gott ganz in dem, was er dir, dich führen will. Schlussgedanke, wenn man nach Israel fährt, dann ist ein Höhepunkt jeder Israelreise, hat weniger mit Heiligtümern des Landes zu tun, definitiv ein Besuch des Toten Meeres. Also wer immer von euch schon mal da war und ins Tote Meer baden gegangen ist, der weiß, es ist ein einmaliges Erlebnis. Zunächst mal von Weitem sieht es aus wie jedes andere Gewässer, aber sobald man sich dem Wasser nähert, merkt man, hier ist doch irgendwas grundsätzlich anders. Es gibt kein Leben im Wasser. Am Ufer sind überall so Salzkristalle. Und wenn man dann schwimmt, dann ist man so ein bisschen, stelle ich mir jedenfalls so vor, wie ein schwereloser Astronaut. Der hohe Salzgehalt, der gibt einem Auftrieb, man kann gar nicht untergehen, muss allerdings sehr aufpassen, dass man kein Wasser in die Augen oder in den Mund bekommt, dann kann man sich die Mandeloperation sparen oder so. Also das ist ein bisschen die heftige Variante. Woher kommt das? Warum ist das Tod? Also ich bin jetzt kein Geologe und begebe mich auf ein Gebiet, wo ein Geologe vielleicht noch sagen würde, na, das ist ein bisschen flach, was du da vorne sagst. Denn eigentlich fließt vom Jordan, das ist der einzige Zufluss des Toten Meeres, permanent frisches Süßwasser in das Tote Meer. Warum ist das nicht ein Süßwassermeer? Das Problem ist, es fließt nicht ab. Knapp 400 Meter unter der Erde, unter der prallen Sonne, es verdunstet ganz viel und zurück bleibt das Salz, was das Leben vernichtet. Das Tote Meer versinnbildet dabei so ein grundlegendes Prinzip, wo ich glaube, was Berufung Gottes beinhaltet. Nämlich ein wichtiges Geheimnis unseres Lebens liegt darin, dass wir nicht nur auf uns selbst fixiert sind, sondern dass wir das Lebenswasser Gottes weitergeben an andere. Wo immer das uns möglich ist. Und das ist wahrlich nicht nur für jemanden, der im hauptamtlichen geistlichen Dienst ist, möglich, der kann das vielleicht tun oder auch nicht tun. Das ist für jeden von uns, egal in welchem Job ich bin, egal wo ich lebe, was ich mache, wie mein Alltag aussieht, dieses Lebenswasser Gottes abgeben, das, was er mir gibt an Barmherzigkeit, an Liebe, an Vergebungsbereitschaft, an neuem Leben und all diese Dinge weiterreichen an andere Menschen. Unsere Identität, die manchmal in Plan B geschreddert wird, soll geheilt werden, dass wir zu Plan A finden, damit wir sozusagen aus dieser Liebe Gottes heraus leben und das anderen weitergeben können. Unser Leben wird dann stabiler werden, auch in dieser Identität, wenn wir anderen Menschen dienen, wenn wir uns für ihr Heil, für ihre Bedürfnisse, liebe deinen Nächsten wie dich selbst einsetzen, anstatt nur um uns selbst uns zu kümmern. Jesus hat dieses Geheimnis des Lebens auf den Punkt gebracht, indem er sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Also Gottes Berufung fordert Abraham heraus. Ich glaube, Abraham war sicher strange in dem Umfang und der Andersartigkeit der Berufung. Und er war jemand, der Gott gehorchte, obwohl er so heftige Dinge von Gott hörte und die sicher nicht leicht zu glauben waren. Und wir mögen in unterschiedlicher Situation sein. Manche leben ihren ganz normalen Alltag, aber für dich gilt ganz genauso. Du sollst in der Berufung Gottes leben. Und diese Berufung ist sozusagen, diesen Segen Gottes, den du in deinem Leben erfahren hast, weiterzugeben und ein Repräsentant Jesu Christi auf dieser Erde zu sein. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist der Grundauftrag und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wo immer, hier sind ja auch jüngere Leute, die vielleicht ihre grundsätzlichen Lebensentscheidungen erst noch treffen müssen. Wo werde ich mal leben? Wie sieht meine Lebenspartnergeschichte aus? Und. Ich würde sagen, zu Plan A gehört ein Vertrauen auf Gott, dass er mich führt und dass er dich führt. Und das kann vielleicht auch mal bedeuten, die Komfortzone eines mitteleuropäischen Lebens zu verlassen und zu sagen, Gott, wo willst du mich haben? Und ich will bereit sein, dir zu folgen, weil Plan A immer mit geistlichem Segen und mit geistlicher Zufriedenheit verbunden ist, so wie Abraham das gehört hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich würde gerne, dass ihr einen Moment jetzt über das nochmal sehr persönlich nachdenkt, während wir einem Lied zuhören. Das Lied soll einfach nochmal so ein Unterlegen, was wir, Gebet, wo du nochmal zu Gott sagen kannst, bin ich eigentlich im Plan B unterwegs? Muss ich Korrekturen vornehmen, dass es Plan A wird? Wie sieht die Berufung in meinem Leben aus, wenn ich das höre, dass Berufung letztlich darin liegt, für andere ein Segen zu sein und nicht alles nur für mich selbst haben zu wollen? Es dauert auch ein paar Minuten, es ist Zeit, man kann so abschlaffen und wirklich ja, die Nähe Gottes suchen und zu sagen, wie sieht das für mein Leben eigentlich aus?